ready.
Boah, wo bin ich denn hier gelandet? Ah, das klebt und sapscht aber und Laufen ist super schwer und ich versink ja sofort im Boden. Meine guten Schuhe. Also so oder so ähnlich würde es wohl klingen, wenn ich jetzt durch ein Moor laufen würde. So stelle ich es mir zumindest vor. Wie das aber wirklich ist, durch ein Moor zu laufen, das hört ihr in dieser Mikado-Folge. Dafür sind wir aber nicht im sapschigen Moor, sondern im trockenen Mikado-Studio mit Teppichboden. Also, los geht's.
NDR Info. Mikado. Für Kinder.
Moin, ich bin Nikolai von Mikado. Heute geht's um Moore. Für die Umwelt super wichtig. So ein Moor ist nämlich nass, säurehaltig und richtig gut fürs Klima. Warum? Das erklären uns unsere Moorexperten Ida, Liam und Heinz von der NAJU. Hallo ihr drei.
Hallo.
Moin.
Erzählt doch mal ganz kurz, wer seid ihr und was ist die NAJU überhaupt? Wir fangen mit dir an, Ida.
Also ich bin Ida, bin 9 Jahre alt. Ich bin gerne im Garten und bei meinen Freunden.
Schön. Und du bist Liam, hi.
Ich bin Liam und ich bin bei der NAJU jetzt schon 2 Jahre ungefähr. Und da erforschen wir die Natur und basteln aus Sachen wie zum Beispiel Stäbe fürs Insektenhotel und gehen in der Natur rum und erforschen die Natur.
Spannend. Und neben dir sitzt der Heinz. Moin, Heinz.
Moin, ich bin Heinz und ich bin der NAJU-Gruppenleiter der Kindergruppe Füchse. Mhm. Und ich mache das Ganze schon sehr lange beim NABU. Und wir haben diese Kindergruppe jetzt seit 2,5 Jahren. Die haben wir damals neu gegründet. Und einige Kinder sind von Anfang an dabei und wir machen Ausflüge in den Duvenstedter Brook oder Wohldorfer Wald zu ganz verschiedenen Themen.
In Hamburg, im Duvenstedter Brook. Und die NAJU, wie lange bist du schon mit dabei, Ida?
Ungefähr so ein Jahr.
Ein Jahr bist du schon mit dabei. Naturschutzjugend, oder? NAJU?
Ja, Naturschutzjugend.
Gehört zum NABU, dem Naturschutzbund.
Genau.
Den kennt man ja vielleicht. Gleich hören wir uns von euch mal an, warum Moore so wichtig für unsere Umwelt sind, nach nur einem Song.
Wenn der warme Wind mich trägt und ich fühle, wie mein Herz laut schlägt, wenn ich mich unter die Sterne leg, als könnte ich spüren, wie die Erde sich dreht, ja, dann weiß ich, aus den Kissen raus und schlüpfe meine Schuhe. Das Kribbeln in meinem Bauch meint, heute passiert was Gutes. Sonne strahlt mir ins Gesicht und ich lächle zurück und fange an zu leuchten wie ein Spiegel im Licht. Manchmal hab ich dunkelgraue Wolken in mir, doch meine Hoffnung werde ich niemals verlieren. Wenn der warme Wind mich trägt und ich fühle, wie mein Herz laut schlägt, werde ich mich unter die Sterne. Ich hab nicht viel dabei, was ich nach draußen trage, ist die Freude, die ich teile und die Liebe, die ich habe. Die schönsten Dinge sind mir oft aus Versehen passiert, bin jeden Tag auf dieser Welt wie verzaubert von ihr. Gerade kann ich fast den Himmel berühren, auch wenn ich mal nicht weiß, wohin die Wege mich führen. Manchmal hab ich Zweifel und mein Schatten wird groß, doch meine Hoffnung lass ich nie wieder los. Wenn der warme Wind mich und ich fühle, wie mein Herz laut schlägt, wenn ich mich unter die Sterne leg, als könnte ich spüren, wie die Erde sich dreht, ja, dann weiß ich, genau hier bin ich richtig und das Leben ist schön, ja, dann weiß ich, genau hier bin
Ihr hört Mikado, der Podcast für Kinder vom NDR. In dieser Folge geht's ins Moor. Bei mir im Studio sitzen Ida, Liam und Heinz. Die kennen sich damit nämlich voll aus. Ihr drei trefft euch ja regelmäßig im Duvenstädter Bruck. Heinz, du hast es schon gesagt, eins der größten Naturschutzgebiete in Hamburg. Und Moore gibt's da viele. Also in meiner Vorstellung, meiner persönlichen Vorstellung, sieht ein Moor so aus. Also so sehr grün und braun, ne? Stark von Pflanzen bewachsen. Blubberndes Moorwasser und so ein leichter Nebelschleier, der ganz flach über dem Moor wabert. Außerdem riecht's nach Schwefel. Keine Ahnung. Stimmt das? Ida, wie riecht so ein Moor?
Wie? Das kann ich jetzt nicht beschreiben.
Wie die Natur, wie Erde. Ja. Okay, aber riecht's nach Schwefel im Moor, Heinz?
Nein, nach Schwefel riecht es nicht. Also mit dem Nebel stimmt das schon. Das hängt dann ganz vom Wetter ab. Besonders früh morgens oder abends ist öfter Nebel da, weil ein Moor ja sehr feucht ist und dann auch immer Wasser verdampft und dann in der Luft hängt und dann, wenn die Sonne kommt, dann langsam verschwindet. Ja. Das ist so die richtig schöne Moorstimmung. Und im Winter ist es mehr braun eigentlich und im Sommerhalbjahr dann eher grün so und
ich glaube, ich war auch eher in einem Hexenkochtopf mit dem Schwefel. Ich weiß es auch nicht. Aber mit dem Nebel lag ich ja gar nicht so falsch. Liam, wie würdest du so ein Moor beschreiben? Wie sieht das aus? Wir haben gehört, braun und grün. Was findet man da so im Moor? Erzähl mal.
Also Moor findet man auch die Glockenheide.
Das ist eine Pflanze?
Ja, eine Pflanze. Mhm. Die wächst da und wird aber dann auch von den Birken verdrängt. Darum reißen wir die halt auch raus. Und da findet man dann noch Binsengras, das wächst da auch. Mhm. Sieht so ähnlich wie Stroh aus, bloß dünner.
Okay.
Und hat die gleiche Farbe und vielleicht auch noch ein paar Moorfrösche. Wenn man Glück hat, auch noch eine Kreuzotter.
Kreuzotter ist eine Schlange, ne? Mhm. Findet man auch im Moor. Also da haben wir jetzt einen kleinen Eindruck auf jeden Fall schon mal bekommen. Ida, warum sind Moore denn so wichtig?
Weil da ganz viele besondere Pflanzen und Tiere sind, die vom Aussterben bedroht sind. Und deswegen müssen wir sie schützen.
Und früher wusste man das ja gar nicht, ne? Und ist auch nicht so wie jetzt mit Mooren umgegangen, Heinz. Stimmt das?
Ja, das ist richtig. Also vor 300 Jahren gab es ja noch ganz viele Moore, besonders auch in Norddeutschland, die Hochmoore. Und man hat die Moore früher als wertlos angesehen und hat die dann trockengelegt, entwässert, Torf gestochen. Man hat die einmal für Brenntorf benutzt, dann heutzutage aber auch ganz viel für Gartenerde, was man nicht machen sollte. Mhm. Und dann zur Entwässerung, man hat die Flächen dann gedüngt und hat dann Weidewirtschaft oder Ackerbau betrieben. Dadurch sind eigentlich die meisten Moore verschwunden.
Ja, da sagst du aber was, ne? Also bei mir, wir kaufen auch manchmal Gartenerde und dann steht da immer torffrei drauf und das ist auch total wichtig. Weißt du auch warum, Liam?
Ja, weil sonst verschwinden auch die Moore und mit ihnen auch die Arten, die im Moor leben.
Und der Torf, der ist immer sozusagen unter der schlammigen Moorschicht Wasser oder wo findet man den Torf genau?
Naja, der Torf hat sich ja über Jahrhunderte gebildet und das entsteht hauptsächlich durch das Torfmoos, das nach oben wächst und unten abstirbt und dann kommen noch Teile von der Glockenheide dazu oder vom Pfeifengras oder von Birken und das bildet dann die Torfschicht und die wächst aber sehr langsam. Also wenn das Torfmoos nach oben wächst und unten abstirbt, dann kommt jedes Jahr nur 1 Millimeter dazu.
Okay.
Das heißt, 1 Meter Torf braucht 1000 Jahre. Und wenn man Torf abbaut, dann so 2-3 Meter Torfschichten, muss man bedenken, dass man dadurch 2.000 bis 3.000 Jahre zerstört.
Mhm. Und warum ist Torf so beliebt?
Torf wird gerne als Gartenerde genommen, weil die keimfrei ist und dann Wasser aufsaugen kann und man kann den Torf nicht alleine benutzen. Man muss also immer, auch wenn man das als Gartenerde benutzt, Nährstoffe dazu tun, also Dünger.
Ja.
Denn wenn man nur den Torf dann in den Garten schütten würde, würde das Regenwasser aufgesogen werden, weil Torf hat eine große Saugfähigkeit. Und das Wasser würde gar nicht in die Tiefe gelangen, sondern man muss das Ganze dann im Garten durchmischen. Mhm. Und Torf ist billig, relativ günstig zu erwerben und viel kommt jetzt auch aus osteuropäischen Ländern.
Ja, bevor wir uns da jetzt auch zu speziell drauf einsteigen, ich habe nur auch irgendwie gelesen, dass da auch so viel CO2 drin gespeichert ist in dem Torf. Und wenn man den sticht, dann wird es freigesetzt. Und das ist ja halt nicht so gut für das Klima und die Erdatmosphäre, wenn wir zu viel CO2 da haben.
Ja, das ist so. Also wenn ein Moor trockengelegt wird, dann wird CO2 schon freigesetzt. Und wenn der abgebaut wird, auch verkauft wird oder verbrannt wird, dann wird natürlich ganz viel CO2 frei, was über Jahrtausende gelagert war. Und deswegen, das Moor ist also gerade, besonders das Hochmoor ist ein ganz wichtiger CO2-Speicher. Mhm. Und wenn man das vergleicht, so, das ist der größte CO2-Speicher weltweit, obwohl es nur 3% der Erdoberfläche sind.
Aber so ein trockengelegtes Moor kann man nicht wiederbeleben, oder?
Doch, man muss die Fläche dann renaturieren. Das heißt, dass man das Wasser aufstauen muss. Also ein Hochmoor wird ja nur durch Regenwasser gespeist. Und wenn das abgelaufen war, dann ist es alles trocken. Aber wenn man jetzt die Abflüsse dicht macht, und das machen wir auch bei den Maßnahmen für den Moorschutz, das heißt, die Entwässerungsrohre oder auch die Gräben müssen dicht gemacht werden, damit das Regenwasser wieder gehalten wird im Moor. Und dann kann es langsam wieder wachsen. Also es müssen natürlich auch noch Moorpflanzen vorhanden sein, die sich dann wieder ausbreiten können.
Ida und Liam, ihr seid ja bei den Füchsen von Heinz, ne, der Kindergruppe von der NAJU. Ida, wie oft trefft ihr euch denn da eigentlich in dem Moor in Hamburg und was macht ihr da so?
Jede erste, zweite Woche und wir machen da ganz verschiedene Sachen.
Erzähl mal.
Was ich am spannendsten fand jetzt bisher war, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben Kraniche gesehen habe.
Oh, das ist ein Vogel, ne? Der ist riesig.
Ja.
Ja. Und Liam, was machst du am liebsten?
Ich mag das in Kusseln gerne, weil es danach auch immer ein leckeres Buffet gibt. Also das motiviert mich auch.
Das Essen danach, ne? Ja. Ich finde das aber auch, ne, wenn man so richtig schön angepackt hat, danach dann irgendwie die Belohnung bekommen, was leckeres Essen, das motiviert einen umso mehr. Und du hast es auch schon gerade gesagt, Ida, die Kraniche. Ne? Wie so ein Treffen der NAJU-Füchse aussieht, hat sich unsere Mikado-Reporterin Fatma Shahin nämlich angeschaut. Und das hören wir genau jetzt.
Da sind Kraniche.
Eine Gruppe aus 8 Kindern und einem Erwachsenen schauen in den hellblauen Himmel. 2 Kraniche fliegen mit weit geöffneten Flügeln.
Das ist ein Paar. Die fliegen jetzt zu zweit rüber ins Moor. Und diese brüten noch nicht, weil die noch zu zweit unterwegs sind. Wenn jetzt ein Paar brütet, ist einer auf dem Nest und der andere ist dann einzeln auf Nahrungssuche in dem Umkreis.
Heinz Peper ist ehrenamtlicher Leiter der NAJU-Kindergruppe Füchse. 2-mal im Monat treffen sie sich im Naturschutzgebiet Duvenstedter-Bruck, um die Natur zu erkunden und die Tiere kennenzulernen. Während sie sich eine Hochmoorfläche anschauen, hat Ben die Kraniche entdeckt.
Also ich fand, sie hatten sehr lange Beine. Das hat man sehr deutlich gesehen.
Als die Kraniche nicht mehr zu sehen sind, steigen sie wieder auf die Fahrräder. Heute machen sie eine Radtour in den Randgebieten des Moors. Ins Moor dürfen sie nicht. Es ist Brutzeit. Da dürfen die Tiere auf keinen Fall gestört werden. Nach ein paar Zwischenstopps im Übergangsmoor radelt die Gruppe zum Beobachtungsstand. Schnell steigen sie auf die Holzbänke und schauen über den Holzzaun auf die weite grüne Wiese. Dahinter ist das Moor. Dort leben die Kraniche. Ihr Nest bauen sie auf das Wasser. Finn schaut durch sein Fernglas.
Ich versuche erstmal zu schauen, ob ich irgendwelche Tiere sehe und ich glaube, ich sehe da hinten auch welche schon. Das sind, ich glaube sogar auch, wie heißen sie nochmal?
Kraniche?
Kraniche.
Ein Kranichpaar steht auf der Wiese. Mit seinem Fernglas kann Finn die Tiere gut sehen.
Die Kraniche sind grau-weiß, ein schwarzer Bauch, dünne Beine, ein etwas dickerer Hals und ein Schnabel, so wie bei einer Ente.
Und eine rote, federlose Stelle am Kopf. Dann entdecken die Kinder ein zweites Kranichpaar. Liam beobachtet die Tiere aufmerksam.
Sie suchen, glaube ich, am Boden nach Essen. Also so sieht das aus. Sie haben ganze Zeit den Schnabel an der Erde.
Kraniche essen Insekten und Regenwürmer, aber auch Feldpflanzen, Beeren und Erbsen. Sie ernähren sich tierisch und pflanzlich.
Die balzen, glaube ich, gerade.
Nein. Die balzen.
Balz nennt man den Kranichtanz. Diesen führen die Kraniche vor der Paarung auf.
Der eine ist dem anderen auf den Rücken geflattert und dann haben sie sich noch so gegenüber aufgestellt und haben die Flügel ausgebreitet, dass das fast wie einer aussah. Also direkt gegenüber und dann so.
Liam breitet seine Arme aus.
Die Flügel ausgestreckt.
Im Duvenstädter Brook gibt es 16 Brutpaare. Heinz Pepper hält Kranichwache im Gebiet. Das heißt, er und seine Kollegen achten darauf, dass die Kraniche während der Brutzeit nicht gestört werden.
Dieses Jahr haben die ersten Kraniche auch schon wieder sehr früh mit der Brut angefangen, jetzt Mitte März. Und die brüten 4 Wochen. Und dann schlüpfen die Küken und die Küken verlassen sofort das Nest.
Kranichküken sind Nestflüchter. Schon nach einem Tag gehen sie allein auf Nahrungssuche, obwohl sie nicht fliegen können. Erst mit 3 Monaten können sie wie ihre Eltern über den Himmel gleiten. Für die Naju-Füchse nähert sich ein weiteres Treffen dem Ende. Ida freut sich über die Kraniche.
Ich habe noch überhaupt keinen gesehen, außer dieses Mal.
Und mit ein wenig Glück kann sie vielleicht schon bald die Kranichküken beobachten.
Die Pippis Melodie um Livet und Döden. Allt som går förbi, kom och sjung med mig till Pippis melodi om glädjen och nåden i livets parodi. För klockan den vandrar med jättestora kliv, men tiden den blåser minnen till liv. Och årstider kommer och årstider går. Som gör dig evigt ung i allt förgängligt liv. Kom och måla med mig livets koncept, där dansen är starkast, där dansen är bäst. Kom och dansa med mig till Pippis melodi om livet och döden och allt som går förbi. Och människan föds och plötsligt kan man stå och prata och sjunga och dansa och gå. Och kroppen förändras, allt kommer och går med Pippis elixir. Dansen består, kom och sjung.
Ihr hört Mikado, der Podcast für Kinder vom NDR. Moore sind wichtig, vor allem für die Tiere und Pflanzen, die in und um das Moor herum leben. Zum Beispiel der Kranich auch, der lebt auch im Moor, haben wir in der Reportage gehört. Und während der Führung, Ida, da warst du ja auch total happy, weil du zum ersten Mal diese Vögel gesehen hast, ne? Die Kraniche. Sind die dann eigentlich das ganze Jahr da im Moor?
Das weiß ich nicht.
Aber wie war es denn, diese Vögel zu sehen?
Das war spannend und die sahen halt auch voll schick aus.
Ja, ne?
Als hätten sie sich extra für unser Treffen angezogen.
Wer weiß. Und wie ist es eigentlich, so Tiere zu beobachten? Muss man sich da speziell verhalten?
Also man muss ganz leise und unauffällig sein, sonst könnten sie wegfliegen oder weglaufen.
Heinz, sind denn schon Küken mittlerweile gestüpft?
Ich glaube noch nicht. Also die Kraniche haben sehr früh angefangen, dieses Jahr Mitte März und müsste in den nächsten Tagen passieren. Aber die meisten Kranichpaare fangen jetzt erst im April mit der Brut an.
Da dürfen wir gespannt sein. Und Liam, wie ist es für dich so, die Tiere zu beobachten im Moor?
Schön, weil es ist einfach schön, die Tiere zu beobachten. und zu gucken, was sie tun.
Und es sind halt auch andere Tiere als vielleicht zu Hause, wo man die Meerschweinchen oder den Hamster im Käfig beobachtet, ne?
Ja.
Mhm, definitiv. Heinz, und du hast auch so ein paar Bilder mal aus dem Moor mitgebracht, ne? Was hast du da für Bilder vor dir liegen?
Ja, Kraniche oder auch die Heidelibelle.
Die Heidelibelle.
Also es gibt ja verschiedene Libellenarten und einige kommen eben auch speziell im Moor vor.
Mhm.
Das ist die Heidelibelle oder die Binsenjungfer oder die Moosjungfer. Das sind speziell auch Arten, die ans Moor angepasst sind. Und wenn das Moor verschwindet, würden diese Arten eben auch leider verschwinden. Mhm. Deswegen ist es wichtig, dass wir das Moor schützen. Und wir haben auch noch dann außer der Kreuzotter die Mooreidechse oder Waldeidechse oder Bergeidechse. Das ist alles dieselbe. Die hat nur drei verschiedene Namen, je nachdem, wo sie vorkommt. Aber die kann man dort auch im Duvschederbrook beobachten.
Zeig doch mal das Bild von den Kranichen. Ich möchte noch mal genau sehen, ob ich das auch schon mal gesehen habe.
Ja, die Kraniche sind, wenn der Winter milde ist, das ganze Jahr über im Duvschederbrook. Sonst, wenn es mal sehr kalt ist im Winter, dann ziehen die im November oder im Dezember erst weg und kommen meistens spätestens im Februar wieder.
Und ich weiß jetzt, Ida, was du meinst mit, die sehen so schick aus, als hätten sie sich schick gemacht, ne? Haben so einen schönen roten Streifen am Kopf, so ein, ja, Federbüschel am Popo mehr oder weniger und ansonsten glattes, graues, hellgraues Fell. Sehen richtig toll aus, wirklich erhabene Tiere, ne? Da im Moor. Warum unsere Gäste ein paar Mal im Jahr übrigens Bäume rausreißen, das erfahrt ihr gleich hier bei Mikado, eurem Podcast für Kinder vom NDR. Stuck in my memory like a piece of art. You make the colors so loud. Yeah, days and nights we feeling like one. Chasing highs and burning too hot. You say, are you ready or not? Yeah. Singing, oh no, 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 there's nobody that can love like we love from the dust till the dawn. Saying, no, 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 I'm not sorry. Feels like. So, haben alle ihre Gummistiefel an? Perfekt, jetzt geht's ins Moor. Das braucht ab und zu mal unsere Unterstützung. Also zumindest die Unterstützung von meinen Mikado-Gästen heute. Ida, Liam und Heinz haben alle schon mal einen Arbeitseinsatz im Moor gehabt und auch mehrere. Was für Arbeiten stehen denn eigentlich im Moor an, Ida?
Also manche müssen Spaten mitbringen und die kleinen Birken ausbuddeln.
Die kleinen Birken, die da wachsen?
Ja, weil die sonst das ganze Wasser wegsaugen.
Mhm.
Und das brauchen die für die besonderen Pflanzen.
Mhm. Trinken Birken so viel Wasser?
Ja.
Liam, und dieses Birken rausreißen hat auch einen ganz besonderen Begriff, ne?
Ja, entkusseln.
Entkusseln, starkes Wort. Und was macht man beim Entkusseln genau?
Man holt halt die Birken aus dem Boden, wir werfen sie dann auf einen Haufen und da können sich dann auch Tiere wie Eidechsen oder andere Tiere drin verkriechen.
Also ihr verbrennt die alten Birken nicht, sondern die werden dann noch weiterverwendet?
Ja.
Das ist doch auch eine gute Lösung. Die würden sonst den anderen Pflanzen das Wasser wegtrinken. Heinz, gibt es da noch andere Gründe, warum man diese Bäume... Sind das nur Birken oder sind das auch andere Bäume?
Es sind auch Kiefern. Mhm. Und wir nehmen die aus dem Moor raus, weil die Moorpflanzen verdrängen. Wenn die Birken die Fläche austrocknen, können sich immer mehr Birken aussehen. Und dann haben wir nachher einen Birkenwald da. Mhm. Und es gibt kein Moor. Diese Moorpflanzen und Moortiere sind ja speziell angepasst an die Feuchtigkeit, an dieses saure Milieu. Und die würden dann von anderen Pflanzen und Tieren verdrängt werden.
Das saure Milieu, was heißt das denn?
Das Wasser ist sehr sauer. Mhm. Man kann das so vergleichen mit Zitronensaft, wenn das Moor wirklich gesund ist.
Ja.
Und die Moorpflanzen, also das Torfmoos speziell, das säuert das Wasser auch an und schafft sich dadurch auch einen eigenen Lebensraum. Und andere Pflanzen werden dadurch verdrängt, die nicht ins Moor gehören.
Und Ida, bleiben wir noch mal bei diesem Entkusseln, dem Bäume rausreißen. Ist das total schwer oder wie viel Kraft braucht man da so?
Ich hab's noch nie gemacht. Ich hab den nur auf den Haufen getragen.
Hast du schon mal entkusselt, Liam?
Ja.
Und braucht man da total viel Kraft für?
Also wenn man da jetzt so einen harten Boden vor sich hat, da ist es dann schon schwierig, also rauszureißen und rauszubuddeln. Aber bei Boden, wo es feucht ist, da muss man einfach nur einen Kreis rumbuddeln und dann kann man sie schon rausziehen. Also manchmal braucht man Kraft, manchmal nicht.
Mhm. Und Ida, wie häufig muss man dieses Entkusseln eigentlich machen?
Einmal, zweimal im Jahr.
Braucht ihr demnächst mal wieder Hilfe beim Entkusseln und kann da eigentlich jeder mitmachen, der möchte, Heinz, bei euren Füchsen?
Ja, also ich leite ja Arbeitsansätze und da kann sich jeder anmelden, Erwachsene oder Kinder. Und es ist genug Fläche da. Also wir können viel Arbeitskraft gebrauchen. Und es sind auch unterschiedlich schwere Arbeiten. Also es sind ganz kleine Birken da, die rausgerissen werden. Oder größere, das ist dann auch schon schwieriger. Das können die Erwachsenen machen. Und die ganz großen Birken, die sägen wir dann manchmal auch ab, damit wir mehr freie Fläche haben und die großen Bäume auch nicht so viel Saat ausstreuen. Und bei den großen Birken ist es so, da braucht man natürlich einen Motorsägeschein. Ohne das wird das nicht erlaubt. Und da teilen wir dann die Birkenstämme auch in Abschnitte und die stapeln wir an sonnigen Plätzen dann als Sonnenplatz oder auch als Überwinterungsplatz für die Kreuzotter, für die Mooreidechse. Also das sind auch ganz wichtige Stellen dann im Lebensraum Moor.
Und werden die wiederverwendet, die Birken, das finde ich richtig gut. Und Entkusseln, ein großer Spaß für Groß und Klein, habe ich jetzt gelernt. Und das Wort habe ich auch neu gelernt, kannte ich vorher wirklich noch nicht. Entkusseln. Und wann übrigens die beste Zeit für einen Moorspaziergang ist, das hört ihr gleich.
Sag mal. Kuckuck, ich bin's. Ich war grad in der Gegend und da dachte ich mir, ich schnall hier kurz mal rein. Okay. Außerdem kam mir ja zu Ohren, hier soll irgendwo eine riesengroße Überraschung für mich sein. Und da würde ich doch gerne mal wissen, was ich von euch bekomme. Ich halte die Warterei nicht aus. Wird es vielleicht ein eigener Song? Bitte gebt mir einen Tipp, nur so einen Mini-Klein. Ich zerbrech mir den Kopf, was kann es nur sein? Ich rate und hab keinen blassen Schimmer. Ihr wisst alle schon Bescheid und das macht es nur noch schlimmer. Ich löche euch mit Fragen, doch ihr werdet nichts verraten. Und hab jetzt nichts weiter dazu sagen. Sonst wäre es ja keine... Dreimal darfst du raten. Ich werd leider nichts sagen. No Spoiler. Es wird ne riesengroße. Von mir erfährst du nichts. Jeder weiß, das Schönste einer Überraschung ist die. No Spoiler.
Unsere Reise durchs Moor in dieser Mikado-Podcast-Folge geht langsam zu Ende. Unsere Moorexperten Ida, Liam und Heinz haben uns schon viel über die Tiere und Pflanzen im Moor sowie über ihre Mooreinsätze erzählt. Doch jetzt möchte ich wirklich nochmal wissen, warum sollte man unbedingt mal in den Duvenstädter Brook in Hamburg, also wenn man in Hamburg wohnt oder eben auch mal dort ist. Ida, warum muss man das mal machen?
Weil das gut für die Haut ist und für die Lunge. Und das ist halt einfach schön, mal in der Natur draußen zu sein.
Liam, warum denkst du, muss jeder mal ins Moor gefahren sein?
Da ist es halt immer richtig ruhig. Und da kann man sich einfach mal entspannen, die Tiere beobachten.
Den stressigen Schulalltag mal hinter sich lassen. Nicht am Handy hängen, sondern einfach mal ins Moor fahren und runterkommen. So stelle ich mir das vor. Heinz, wann ist eigentlich die beste Zeit, um so einen Moorspaziergang zu machen?
Das kann man gut in jeder Jahreszeit machen. Also jetzt im Frühjahr haben wir gerade die blauen Moorfrösche, die was ganz Besonderes sind, die man da beobachten kann. Dann kann man die Kraniche beobachten, oft das ganze Jahr über. Im Sommer haben wir dann viele Insekten, also Libellen, Schmetterlinge. Und wir haben dann auch zum Beispiel die Glockenheide, die dann blüht. Stellenweise auch die Besenheide. Mhm. Und vorher haben wir auch noch das Wollgras, was sehr schön aussieht. Also das blüht ja schon im April, ist sehr unscheinbar, die Blüte. Aber danach der Fruchtstand ist ja sehr bekannt. Viele sagen, das Moor blüht, aber das ist eigentlich dann die weiße Frucht vom Wollgras. Und da ist so eine Moorfläche oft ganz weiß. Ne? Das sieht dann auch schön aus.
Als hätte es geschneit.
Ja, so ähnlich.
Ja. Ja, so ähnlich. Schön. Also man kann zu jeder Jahreszeit gut ins Moor fahren. Jetzt gerade ist aber ja auch, hattest du auch gesagt oder hattet ihr auch gesagt, ist ja Brutzeit. Muss man da besonders aufpassen, wenn man jetzt im Moor unterwegs ist?
Ja, auf jeden Fall. Man darf die Wege nicht verlassen, sollte sich daran halten. Und es gibt auch gesperrte Wege zu bestimmten Zeiten. Also zur Kranichbrutzeit, da darf man da nicht durchgehen. Oder zur Hirschsprunft. Also im Herbst haben wir ja natürlich auch im Moor dann die Rothirschbrumpft, die Dammhirschbrumpft.
Brumpft, was heißt Brumpft?
Die Fortpflanzungszeit vom Rotwild oder Dammwild. Und wir haben im September den Altweibersommer mit sehr vielen Spinnen.
Oh, also das was für alle Spinnenliebhaber.
Auch, die man dann schön beobachten kann. Im Herbst haben wir oft viel Nebel da, was auch eine tolle Stimmung ist. Und im Winter, wenn das Moor eingeschneit ist mit dem Schnee, sieht es auch ganz toll aus.
Also für so einen Gruselspaziergang zu Halloween einfach mal im Herbst dann durchs Moor laufen, wenn da überall der Nebel hängt. Vielen Dank, ihr drei, Ida, Liam und Heinz. Toll, dass ihr hier gewesen seid. Kommt gut wieder nach Hause. Tschüss.
Tschüss.
Das war unsere Podcast-Folge zum Thema Moor. Wir hoffen, eure Füße sind trocken geblieben. Mir hat's super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Hört euch gerne noch durch weitere Mikado-Podcast-Folgen, zum Beispiel ja in der ARD-Audiothek, falls ihr uns nicht eh schon dort hört. Ich sag noch schnell Danke ans Mikado-Team, das an dieser Podcast-Folge mitgearbeitet hat. Sabine Korbmann und Nicole Graul in der Regie. An den Reglern für den guten Ton saß heute Florian Teichmann. Und richtig klasse vorbereitet hat die Sendung Fatma Shahin. Und Fatma ist ja für die Reportage auch extra rausgefahren ins Moor. Am Mikrofon war Nikolai Zech und ich sag jetzt Tschüss, Ciao und Moin.
Das war Mikado. Podcast für Kinder vom NDR.